Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 12. März 2012 zum Thema Was macht Interkultur in der Kulturarbeit? Zu Gast ist Marc Terkesidis, Psychologe, freier Autor. Gastgeberin ist Constanze Wimmer.
Herzlich willkommen zum Kepler Salon. Einen schönen Abend zu unserer heutigen Veranstaltung Was macht Interkultur in der Kulturarbeit? Dass wir beide, Marc Terkesidis und ich, so weit auseinandersitzen gerade, hat nichts damit zu tun, dass wir uns nicht mögen, sondern nur, dass wir keine Interferenzen erzeugen wollen und dann pfeift. Das ist nämlich ein sehr unangenehmer Ton. Dass wir verstärkt sind und auch wenn Sie sich dann hoffentlich bald rege zu Wort melden, ein Mikrofon gereicht bekommen, hat damit zu tun, dass alle Kepler Salons aufgenommen werden und nachgehört werden können auf der Homepage des Kepler Salons. Hier wird auch noch visuell aufgenommen heute, nämlich von Dorf TV. Das heißt, wenn es Ihnen dann so gut gefallen hat oder Sie sich noch einmal aufregen wollen oder was auch immer, dann können Sie das im Internet in ein paar Tagen, wann genau wollte, konnte er noch nicht sagen, auf jeden Fall auf www.dorftv.at ist das dann zu finden. Jetzt möchte ich Sie noch schnell darauf hinweisen, dass jetzt noch Bestellungen zum Trinken aufgenommen werden können, dass es ein Gästebuch gibt, wo wir uns freuen, wenn Sie uns Ihre Kommentare hinterlassen. So, genug zur Einleitung. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Constanze Wimmer. Ich unterrichte an der Bruckner Uni zu Musikvermittlung. Das heißt, mich interessiert das heutige Thema auch inhaltlich ganz besonders und ich freue mich sehr, dass Marc Terkesidis heute da ist bei uns. Er ist schon länger da. Er hat nämlich seit Mittag schon einen Workshop mit der KUPF gemacht und wird auch morgen noch in Linz bleiben und seine Expertise für den Kulturentwicklungsplan zur Verfügung stellen. Marc Terkesidis ist in Köln geboren, hat dort Psychologie und Pädagogik studiert, hat sein Wissen dann auch bald in die Forschung getragen. Er hat auch unterrichtet, zuerst in Köln, hat dann Forschungsprojekte begonnen zum Thema Migration und hat inzwischen zahlreiche Bücher veröffentlicht. Ich möchte Ihnen jetzt nur ein paar nennen. Eines zum Beispiel 1998 herausgekommen, Psychologie des Rassismus. Dann 2004 noch einmal dasselbe oder ein ähnliches Thema, anders gewichtet, die Banalität des Rassismus. Migranten zweiter Generation entwickeln einen neuen Begriff. Und das jüngste Buch 2010, Interkultur. Das habe ich hier im Surkamp Verlag, ein kleines Büchlein, kann ich jedem nur sehr ans Herz legen. Ich habe vor einer Woche angefangen, es zu lesen. Es liest sich unglaublich flüssig, journalistisch geschrieben und verändert die Perspektive auch eines, der sich schon länger damit befasst oder mit der Thematik insgesamt befasst, auf eine sagenhafte, interessante, spannende Art und Weise. So, genug von mir. Jetzt das Wort an Sie. Wir sind gespannt.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier in Linz sprechen zu dürfen. Was macht Interkultur in der Kulturarbeit? Ist eigentlich fast schon eine rhetorische Frage geworden, zumindest in der Bundesrepublik Deutschland. Sie wissen, dass Deutschland 1998 anerkannt hat, dass, wie es damals so schön hieß, ein unumkehrbarer Prozess der Einwanderung stattgefunden hat, was 1998 so ein bisschen wie eine lächerliche Erkenntnis geklungen hat, aber nichtsdestotrotz im Selbstbild der Bundesrepublik einiges verändert hat, weil man einfach zum ersten Mal zusammen mit der Staatsangehörigkeitsreform in 2000 von der Idee Abschied genommen hat, dass die sogenannten Ausländer, die ja eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 18,8 Jahren in der Bundesrepublik haben, also eine sehr seltsame Ausländer sind, muss man sagen, also dass die irgendwann wieder nach Hause gehen. Ja, und solange man diese Fiktion aufrechterhalten hat, und das war tatsächlich vor 1998 de facto so, konnte man natürlich kein einziges Problem lösen, weil man einfach mit dieser Fiktion gelebt hat, dass man in einem homogenen Staat lebt und die anderen dazugekommen sind und irgendwann wieder gehen. Und seit 1998 hat sich dieses Bild schon dramatisch verändert, weil man einfach davon ausgeht, dass die Bevölkerung, die in der Bundesrepublik lebt, auch tatsächlich sozusagen das Volk der Bundesrepublik ist und dass man sich darauf auf vielfältige Weise einstellen muss. Nun ist es so, dass das Statistische Bundesamt vor einiger Zeit angefangen hat, das Kriterium des sogenannten Migrationshintergrundes zu erheben. Ich will es nicht allzu kompliziert machen. Im Grunde bedeutet das, dass alle Leute einen Migrationshintergrund haben, wo mindestens ein Elternteil noch selbst in die Bundesrepublik eingewandert ist. Und dann hat dieses Kriterium sozusagen dazu geführt, dass man eine vollkommen neue Wahrnehmung bekommen hat der Städte in der Bundesrepublik. Das heißt, Augsburg hat 40% Personen mit Migrationshintergrund, Stuttgart 40%, Heilbronn 44%, Frankfurt 40%, danach kommen dann Köln und Berlin mit etwa einem Drittel, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass ein Drittel der Bevölkerung in den großen Städten in der Bundesrepublik den berühmten Migrationshintergrund hat. Und bei den Kindern unter 6 Jahren sieht es nochmal anders aus, denn da sind die Kinder mit Migrationshintergrund in der Mehrheit. Und da ergeben sich für Frankfurt Zahlen von 67% Kinder mit Migrationshintergrund. Das bedeutet also, bei den Kindern unter 6 ist bei 2/3 der Kinder es so, dass ein Elternteil mindestens noch selbst eingewandert ist. Das heißt also, sozusagen zu Bewusstsein gekommen ist, dass wir uns in einem dramatischen demografischen Wandel befinden. Und insofern ist die Frage, was macht Interkultur in der Kulturarbeit, eine rhetorische Frage, weil das ist vollkommen selbstverständlich, dass sich eben alle Institutionen der Gesellschaft auf diese neue Situation einstellen müssen und eben unter anderem der Kulturbereich einer Gesellschaft, zumal wenn er wie im deutschsprachigen Europa so üblich mit ja, nicht unbeträchtlichen Mitteln öffentlich gefördert wird. Nun ist es so, dass dieses Bewusstsein aber dennoch nicht so ganz angekommen ist überall, obwohl man jetzt zumindest in der Bundesrepublik im Kulturbereich eine sehr ausführliche Diskussion zu diesem Thema hat. Aber ich will eine kurze Anekdote erzählen, wie die Denkverhältnisse zumindest im Jahr 2007 noch waren. 2007 ist ein kleines Büchlein rausgekommen mit dem Titel Migrantenliteratur. Das ist, ja, ich sehe schon Leute lachen, das ist, Sie ahnen vielleicht auch schon, dass ich mir das Buch gekauft habe, um mich darüber zu ärgern. Aber dass ich mich so ärgern musste, wusste ich nicht. Das ist ein Büchlein, was rausgekommen ist im Reklam Verlag. Reklam macht kleine Textsammlungen ja sehr oft für den Unterricht und für das Studium. Und das war ein Büchlein, was für den Schulunterricht rausgekommen ist. Und dieses Büchlein versammelt eine durchaus gute Sammlung von Texten von Autoren mit Migrationshintergrund aus den letzten 4 Jahrzehnten. Bundesrepublikanischen Schaffens, aber wenn man sich dann anguckt, wie diese Texte der Autoren rubriziert werden, dann stellt man fest, dass der Schriftsteller mit Migrationshintergrund hauptsächlich schwerwiegende Probleme hat, und zwar Probleme mit Verlust. Ja, also der hat Orientierungsverlust, Sprachverlust, Identitätsverlust und so weiter, und so sind diese Texte dann eben auch entsprechend angeordnet. Nun gibt es in diesem Büchlein einen Anhang, der lautet, glaube ich, Zahlen und Fakten. Und in diesem Anhang ist es dann so, dass eben lauter Wissenschaftler ohne Migrationshintergrund über die schon genannten Probleme der Schriftsteller mit Migrationshintergrund schreiben. Also das heißt, es geht um Identitätsverlust, Sprachverlust und so weiter, Verluste. Und das sind lauter Soziologen, die darüber schreiben. Das i-Tüpfelchen darauf ist, dass es eben auch einen Text von Christian Pfeiffer darin gibt, der leitet das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen. Und das ist ein Text um Migration und Kriminalität. Nun wussten wir nicht, dass Schriftsteller im Allgemeinen und solche mit Migrationshintergrund im Besonderen besonders kriminalitätsbelastet sind. Aber Sie sehen, was da für eine Logik hintersteckt, nämlich, wenn es um Schriftsteller mit Migrationshintergrund geht, dann ist das kein Fall für die Literaturwissenschaft, wie es sich eigentlich gehören soll, sondern einer für die Soziologie. Damit haben wir schon sozusagen das gesamte literarische Schaffen aus dem Kosmos des literarischen Schaffens der Bundesrepublik heraus definiert. Die Herausgeber haben sich natürlich auch Gedanken gemacht zu dem, was sie da getan haben, und schreiben in dem Buch, dass dieses Buch eine Reaktion auf die Tatsache ist, dass es mittlerweile 1/3 Schüler mit Migrationshintergrund gibt in den deutschen Schulen, und schreiben aber gleichzeitig dazu, dass sich das Buch an die 2/3 Schüler ohne Migrationshintergrund richtet, um bei denen sowas herzustellen wie interkulturelle Kompetenz. Das heißt, die Autoren denken offenbar gar nicht darüber nach, wie ein Schüler türkischer Herkunft einen Text eines Schriftstellers türkischer Herkunft liest. Das kommt nicht vor, sondern ist nur für die sozusagen einheimischen Kinder gedacht. Und es gibt jetzt die Krux des Ganzen, weil es gibt noch was darin, nämlich einen Text von Hertha Müller. Und Sie wissen, 2 Jahre nachdem dieses Buch erschienen ist, hat Hertha Müller den Nobelpreis für Literatur bekommen. Hertha Müller ist eine deutschstämmige Aussiedlerin aus Rumänien und hat sich in ihrem Schaffen eben sehr stark mit Rumänien beschäftigt, mit ihren Erlebnissen als Kind, dem Aufwachsen in, als deutschstämmiges Kind in Rumänien, mit ihren Erfahrungen mit der Diktatur in Rumänien. Und offenbar war es genau das, was das Nobelpreiskomitee so beeindruckt hat. Und da sind wir dann doch in einem erheblichen Widerspruch zwischen der Selbstwahrnehmung in der Bundesrepublik und der Fremdwahrnehmung. Also das heißt, das Ausland interessiert sich für eine Schriftstellerin, die eben nicht die deutschen Befindlichkeiten widerspiegelt, sondern andere Erfahrungen repräsentiert. Und in Deutschland wird die aktuelle Nobelpreisträgerin eben noch 2 Jahre, bevor sie den Preis bekommt, in ein Ghetto namens Migrantenliteratur eingesperrt. Und damit ist man sozusagen beim Punkt. Also was sonst geht noch an Potenzialverschleuderung vor sich in Deutschland, im deutschsprachigen Europa in Bezug auf Migration, wenn man darüber nachdenkt, dass selbst die Nobelpreisträgerin noch in diesem Ghetto gelandet ist. Nun ist Hertha Müller eine Person, die sich sehr stark auch mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Also sie hat Aufsätze darüber geschrieben, dass sie in Deutschland mit sehr, sehr paradoxen Erwartungen konfrontiert ist. Also sozusagen auf der einen Seite von ihr ständig Normalität erwartet wird, auf der anderen Seite sie aber ständig aus dieser Normalität heraus definiert wird. Also das heißt, sie wird ununterbrochen gefragt oder ist ununterbrochen gefragt worden, woher kommst du? Und das hat sie sehr stark als Identitätskontrolle empfunden, weil von ihr erwartet wurde, dass sie sagt, ich bin aus einem anderen Land, ich gehöre sozusagen nicht zu Deutschland, also was sozusagen ihre Normalität als sozusagen jemand, der sich zugehörig fühlte, ständig gestört hat. Auf der anderen Seite war es so, dass diese Normalität aber von ihr eingefordert wurde, gerade in Bezug auf ihr literarisches Schaffen, weil im Feuilleton eigentlich so ein Grundton immer gewesen ist, naja, tolle Schriftstellerin, Hertha Müller, aber sie soll doch endlich mal was über Deutschland schreiben. Ja, also so uns mal den großen Wiedervereinigungsroman liefern oder den großen Hauptstadtroman oder wovon das deutsche Feuilleton sonst so fantasiert. Und diese paradoxen Normalitätserwartungen sind durchaus typisch für viele Leute mit Migrationshintergrund, aber natürlich überhaupt nicht zu erfüllen. Und das zeigt vieles, und das zeigt aber auch in erster Linie, dass sozusagen, wenn in Deutschland über Kultur nachgedacht wird, im Grunde Kultur weiterhin national definiert wird und im Grunde sowas ist, was irgendwo an der Grenze Halt macht, gewissermaßen, anstatt sozusagen, dass Rumänien Hertha Müllers auch als Bestandteil deutscher Kultur zu betrachten, einer neuen Art von deutscher Kultur zu betrachten, ebenso wie die Türkei Fatih Akins. Sozusagen, das tut man eben dann, wenn man kulturelle Äußerungen als Knoten in einem Netzwerk betrachtet und eben nicht mehr diese kugelförmige Idee von einem Zentrum ausstrahlenden kulturellen Identität gewissermaßen hat. Ein anderer Punkt, den ich noch erwähnen würde, zeigt auch, dass unser Begriff von Deutschsein mittlerweile nicht mehr so richtig gut funktioniert. Das ist was sich auch auf der Alltagsebene abspielt. Es gibt eine schöne Untersuchung von Ethnologen namens Jens Schneider aus den frühen 2000er Jahren. Der hat Eliten in Anführungszeichen in der Bundesrepublik dazu befragt, was sie über Deutschsein denken, und stellte dann eben fest, dass Deutschsein eigentlich eine sehr oberflächliche Kategorie ist. Ja, dass eigentlich die Leute immer 2 Dinge erwähnen, nämlich einmal die deutschen Sekundärtugenden sozusagen, also Pünktlichkeit, Ordnungsliebe, Zuverlässigkeit und so weiter und so weiter. Und jede Fahrt mit der Deutschen Bahn in den letzten Jahren hat einem definitiv klar gemacht, dass das keine deutschen Tugenden mehr sein können. Und auf der anderen Seite wurde sozusagen so eine Tiefe genannt. Ja, also der Deutsche ist tief, in fast so einem romantischen Sinne tief, im Vergleich zum oberflächlichen Südländer oder zum oberflächlichen Amerikaner. Und sehr oberflächlich, wie gesagt, in diesen beiden Bereichen hauptsächlich angesiedelt, wurde aber gleichzeitig als sehr harte Kategorie begriffen, also eine, die irgendwie schicksalhaft per Blut oder Erziehung oder was weiß ich zu einem kommt und was man nicht abschütteln kann. Und dann hat Jens Schneider die betreffenden Leute auch gefragt, ob sie denn so sind. Und dann wurde es eben erstaunlich, weil eben alle Leute gesagt haben, ja, das ist Deutschsein, aber ich bin so nicht. Ja, also Deutschsein ist Pünktlichkeit, aber ich bin gar nicht pünktlich. Ja? Und Deutschsein ist romantische Tiefe, aber ich liebe amerikanische Lightshows an Weihnachten. Ja? Also korrespondiert überhaupt nicht mit den Alltagserfahrungen, die die Leute haben. Und ich glaube, das ist sozusagen so eine Kluft, in der man in fast allen Nationalstaaten in Europa dieser Tage lebt, dass man fast klischeehafte Vorstellungen vom nationalen Rahmen hat, die mit den eigenen Alltagserfahrungen nicht mehr übereinstimmen. Und lustigerweise gibt es das Gleiche auch in Bezug auf Kultur. Also in Wien, wo ich kürzlich war, habe ich von einer Untersuchung gelesen, die so ein Wiener Trendforschungsinstitut über Kultur gemacht hat, über die Nutzung von Kultur von jüngeren Leuten, was ja mittlerweile heißt 11 bis 39. Und die haben dann gesagt, also die haben dann Auskunft über ihren Kulturbegriff und über ihre Kulturpraxis gegeben und haben dann eben gesagt, ja okay, Kultur ist Theater, Oper, Museum und so weiter, also sehr traditionell auf die Kulturinstitutionen bezogen. Und auf der anderen Seite war klar, 5% von denen waren in der Oper, 5% von denen waren mal im Ballett, 20% waren mal im Theater und so weiter. Also das, also sozusagen der Kulturbegriff stimmt mit der aktuellen kulturellen Praxis überhaupt nicht mehr überein. Und das ist sozusagen eine Kluft, die es zu bearbeiten gilt und die es eben auch dann zu bearbeiten geht, wenn man darüber nachdenkt, wie man Kultur, Betrieb und Vielheit miteinander in Verbindung bringt, also die Vielheit in den Städten, die ich eben gewähnt habe, und wie man gleichzeitig sozusagen aus dieser Tatsache, dass man diese beiden Dinge bearbeiten möchte, auch eine Innovation für den Kulturbetrieb bezieht, für den ganzen Kulturbetrieb bezieht, in dem Sinne, dass man sozusagen den Kulturbegriff nochmal anders definiert und natürlich auch gewissermaßen nicht mehr auf einen dann auch klischeehaft gewordenen nationalen Rahmen bezieht. Also es gibt ein schönes Beispiel eines Theaters in Brüssel, das sich in jüngster Zeit umorientiert hat, und die haben eine Analyse gemacht der sozusagen Brüsseler Verhältnisse, die relativ kompliziert sind. Zwei Sprachgruppen innerhalb von Belgien, die europäischen Institutionen, die Vielheit, die durch Migration entstanden ist und so weiter. Und dann aber gesagt haben, okay, das ist unser Rahmen, auf den müssen wir uns beziehen sozusagen als städtisches Theater. Und dann gesagt haben, okay, wir müssen eigentlich unseren Kulturbegriff nicht mehr auf den nationalen Rahmen beziehen, sondern auf sowas wie Urbanität. Und Urbanität ist tatsächlich der Begriff, in dem diese Entwicklungen zusammenkommen. Also neue ästhetische Alltagspraktiken, Vielheit, die durch Migration entstanden ist, Globalisierung, die durch eine zunehmende internationale Mobilität entstanden ist. Und das ist der Rahmen, auf den sich sozusagen der Kulturbetrieb neu orientieren muss. In Berlin gibt es unterdessen ein kleines Theater, was einigermaßen für Furore gesorgt hat, Ballhausen und Nienstraße. Ich glaube, das Stück Verrücktes Blut ist auch in Österreich häufiger aufgeführt worden. Und dieses Theater nennt sich selbst postmigrantisch. Und das wäre sozusagen ein zweiter Begriff, den ich der Urbanität sozusagen ankleben möchte, weil es mittlerweile einfach nicht mehr darum geht, dass Migration stattfindet, sondern dass Migration schon stattgefunden hat. Ja, also der Bereich, über den wir reden, ist ein postmigrantischer Bereich in dem Sinne, dass man einfach die Realitäten zur Kenntnis nehmen muss, dass die Gesellschaft so aufgestellt ist, wie sie ist. Und deswegen der Bezugspunkt für kulturelle Schaffen und den Bezugspunkt für den Kulturbetrieb insgesamt sollte einer sein, der sozusagen nicht mehr das Nationale abbildet und quasi aus dem 19. Jahrhundert stammt, sondern eine postmigrantische Urbanität. Nun ist der Begriff, mit dem man gewöhnlich versucht, der Einwanderungsgesellschaft beizukommen, ja bekanntlich der Begriff der Integration. Ich schätze diesen Begriff nicht besonders und wäre auch froh, wenn man den in der Diskussion ersetzen würde, weil ich glaube, dass Integration ein Begriff ist, dessen sozusagen Zeit gekommen ist. Also tatsächlich ist es ja so, dass der in den 2000er Jahren so eine Art Renaissance erlebt hat, eigentlich aus den 70er Jahren stammt. Und in den 70er Jahren sozusagen als eine Idee entwickelt wurde, wo man gesagt hat, okay, wir müssen dafür sorgen, dass die Hinzugekommenen in die herrschenden Institutionen, in die bestehenden Institutionen eingegliedert werden, in bestehenden Strukturen eingegliedert werden. Diese Hinzugekommenen weisen bestimmte Defizite auf. Ja, und wenn man sich mal die Diskussion über die Defizite anguckt, dann kann man sagen, dass die sich seit 40 Jahren erstaunlich wenig verändert haben. Ja, es geht immer um Sprachprobleme, patriarchale Familienverhältnisse und Ghettobildung, mittlerweile Parallelgesellschaft, genannt That's It. Ja. Man kann jetzt sagen, in 40 Jahren hat sich gar nichts verändert. Ist ja Quatsch. Natürlich hat sich was verändert. Es gibt mittlerweile eine Mittelschicht mit türkischem Hintergrund. Leute türkischer Herkunft gründen überdurchschnittlich oft Unternehmen. Es gibt einfach neue Formen von Migration, die gar nichts mehr zu tun haben mit der Migration der 60er Jahre. Aber immer noch klebt die Debatte an Sprachproblemen, patriarchalen Familienverhältnissen und Ghettobildung, als ob das Einzige wäre, womit man sich beschäftigen müsste. Und auch die Logik ist teilweise die gleiche geblieben, in dem Sinne, dass man eben die Defizite identifiziert und dann glaubt, diese Defizite eben neben dem Regelbetrieb der Institutionen in Sonderklassen und Sondermaßnahmen kompensatorisch bearbeiten zu können. Und dann gibt es immer irgendeine Stunde Null, der Schuleintritt oder irgendwas, in der dann angeblich die Defizite so bearbeitet worden sind, dass man dann gemeinsam durchstarten kann. Und tatsächlich zeigt sich, dass diese Art von Sonderklassen, Sondermaßnahmen etc. überhaupt nichts bringen. Ja, also das ist es geht nicht mehr darum und schon gar nicht mehr bei 67% Kindern mit Migrationshintergrund, Sonderklassen für Defizitschüler oder für Problemkinder oder wie man auch immer sie nennen möchte zu gründen, sondern es geht darum, den Betrieb insgesamt darauf zu orientieren, dass es mittlerweile sehr unterschiedliche Leute in der Gesellschaft gibt und zwar individuell sehr unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Voraussetzungen, mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Referenzräumen. Und das ist der Punkt. Also es geht nicht mehr darum, die Perspektive auf die anderen zu haben und zu sagen, das sind die Probleme haben. Ja, und diese Probleme müssen wir kompensatorisch aufheben, sondern es geht darum, den Regelbetrieb selbst in den Blick zu nehmen und zu sagen, was ist in diesem Regelbetrieb veränderungsbedürftig in Anbetracht der Vielheit der Gesellschaft? Wie ist dieser Regelbetrieb aufgestellt angesichts dieser Vielheit der Gesellschaft und was für Maßnahmen muss man ergreifen, um den zu verändern? Nun gibt es auch, wie gesagt, Integration ist nach 2000 auch nicht einfach nur so wiedergekommen. Also das gibt sozusagen auch ein pragmatisches Verständnis von Migration mittlerweile. Das hat viel höhere sozusagen Steuerungsfunktionen bekommen. Integration wird viel mehr verstanden als Integrationspolitik und nicht mehr sozusagen als Anspruch, als moralischer Anspruch an die anderen, sich zu verbessern. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass der weiterhin diese normativen Ideen transportiert. Ja, also diese Idee von, da gibt es welche, also wir müssen eigentlich nicht den Betrieb reformieren, sondern wir müssen die Leute reformieren, die nicht in den Betrieb passen. Ja, und diese Logik ist in jeder Beziehung meiner Meinung nach kontraproduktiv. Nun ist die Frage, wie verändert man diesen Betrieb? Also ich will nochmal darauf hinweisen, dass ich glaube, dass die Betriebsveränderung im Grunde erstmal eine kreative Situation herstellt. Ja? Also Integration war natürlich traditionell immer was, worüber die Leute so gestöhnt haben. Ja? Weil das war ja so, ich meine, was man so alles zu tun hat, wenn man den normalen Betrieb aufrechterhält. Und jetzt müssen wir auch noch eine Sonderklasse, eine Sondermaßnahme gründen, als ob wir sonst nichts zu tun hätten. Ja? Und Integration, da ächzen immer alle drunter. Und auf der anderen Seite hat Integration auch dazu geführt, dass es quasi so eine Art Parallelstruktur gab. Ja, wenn man so will, gibt es eine ganze Integrationsindustrie. Ja, Helfer, ich meine, ich habe Psychologie studiert. Ja, das heißt, als Psychologe bin ich ja darauf angewiesen, dass Leute Probleme haben. Ja. Also und Sozialarbeiter sind darauf angewiesen, dass Leute Probleme haben. Und Pädagogen sind genau darauf angewiesen. Und wenn ich eine Parallelstruktur schaffe, die sich um Integration kümmert, muss ich auch dafür sorgen, dass das Klientel so bleibt, wie es war, damit man sich sozusagen um deren Probleme entsprechend kümmern kann. Ja. Nun will ich gar nicht sagen, dass alle Maßnahmen in diesem Bereich falsch sind. Da gibt es auch natürlich ein enormes Know-how. Ja, es geht gar nicht darum, das jetzt alles wegzustreichen und dieses Know-how nicht aufzunehmen, sondern es geht darum, wie man dieses Know-how in den Regelbetrieb reinbringt, um dem Regelbetrieb sozusagen Innovationsschub zu verpassen, der sich dann auch im Großen und Ganzen den Gegebenheiten anpasst. Ja. Aber in dem Moment, wo ich sozusagen Parallelstrukturen beibehalte, Sondermaßnahmen beibehalte, dann müsste denen auch zugeliefert werden. Es gab in Deutschland diesen sehr schönen Fall im Bildungsbereich, und Sie wissen, das deutsche Bildungssystem, das war ja heute schon wieder Thema, ist extrem selektiv, wo eine Lehrerin in Bayern sozusagen abgestraft worden ist, deswegen, weil sie zu viele gute Noten verteilt hat. Ja, und das geht nicht. Also das bedeutet, wenn es vier Schulformen gibt, inklusive der Förderschule, müssen die Kinder notenmäßig auch genau über diese vier Schulformen verteilt werden. Ja, und wenn das einer nicht macht, dann kriegt er eine Rüge, weil er zu viele gute Noten verteilt. Kann nicht sein, ne, dass so viele gute Schüler da sind. Also das heißt, der Betrieb muss sich eben entsprechend anpassen und der Bildungsbetrieb selbstverständlich insbesondere. Was nun die Kulturinstitutionen betrifft, um die es ja jetzt geht, würde das drei Bereiche umfassen. Und das ist natürlich ein Prozess, den jede Kulturinstitution für sich selbst durchlaufen muss. Und das betrifft den Personalbestand, die Organisationskultur und sozusagen die materiellen Gegebenheiten dieser Institutionen. Was den Personalbestand betrifft, ist es so, und das ist mittlerweile in Deutschland auch durchaus zur Kenntnis genommen worden, dass in allen Institutionen einfach sehr wenig Leute mit Migrationshintergrund arbeiten. Und ich kann eine Stadt, die 40% Leute mit Migrationshintergrund hat, mit einer Verwaltung, in der 2% Leute mit Migrationshintergrund haben, nicht mehr vernünftig sinnvoll regieren, weil sozusagen die Stadtbevölkerung in der Verwaltung nicht mehr repräsentiert wird. Ich kann auch, die Polizei ist relativ weit gekommen, was interkulturelle Öffnung betrifft, in der Bundesrepublik, die einfach darauf angewiesen ist, dass sie im Normalbetrieb sozusagen in der Lage ist, Vertrauen mit der Bevölkerung herzustellen, und das kann sie nur, wenn sie entsprechend ihren Personalbestand verändert hat. Und das Gleiche gilt für den Kulturbetrieb auch. Der ist natürlich in der Beziehung äußerst konservativ, weil er sagt, okay, ihr habt nicht die richtigen Qualifikationen, ja, also das ist dann oft das Argument, was man hört, aber das Ballhaus Neuenlinstraße hat zumindest als kleines unterbezahltes Projekt gezeigt, dass es möglich ist, dass es diese Leute gibt, dass es die Schauspieler gibt, dass es die Regisseure gibt. Also das kann kein Argument sein, und das ist einfach eine Veränderung in den Institutionen, die proaktiv vorgenommen werden muss. Also das bedeutet, man muss in dem gegebenen Zeitpunkt aktiv nach Leuten suchen, die in den Betrieb reinkommen, und in einem weiteren Schritt natürlich dafür sorgen, dass Bewerbungen gerechter sind, als sie das bisher sind, also im Sinne von anonymisierten Bewerbungen und so weiter und so weiter. Wenn man aber nun den Personalbestand verändert, ohne gleichzeitig die Organisationskultur zu verändern, dann kann das auch nach hinten losgehen. Also mit Organisationskultur ist prinzipiell gemeint, dass es sozusagen immer eine bestimmte Gruppe Institutionen tendieren dazu, sozusagen selbstähnlich zu sein. Ja, wenn eine bestimmte Art von Leuten da arbeitet, dann sorgt die Institution quasi dafür, dass mehr Leute von der Sorte in dieser Institution arbeiten. Und das hat natürlich auch eine bestimmte Idee von sozusagen kultureller Organisation innerhalb der Organisation. Und bestimmte Leute haben das Gefühl, dass sie sozusagen wie selbstverständlich Privilegien haben in Bezug auf den auch Kulturbetrieb. Und diese Gruppe, das ist natürlich im Grunde immer noch in klassischer Orientierung der sogenannte Bildungsbürger. Also ne, im Theater ist es ein gerne gehörtes Klischee, dass sozusagen die Schauspieler Waldorfschüler aus Süddeutschland sind, und wenn man mit denen redet, sind sie eben ganz häufig Waldorfschüler aus Süddeutschland. Ja. Und diese Art von Typusschaffung in der Institution muss natürlich auch sozusagen in der Organisationskultur selbst aufgehoben werden. Ja, ich habe nichts davon, wenn ich eine Person mit Migrationshintergrund da reinbringe, die im Grunde dazu da ist, den ganzen Tag Migrationsthemen zu bearbeiten und darüber hinaus als sozusagen Publikumsbeschaffer dient, in dem Sinne, dass hol du uns mal die Türken rein, ja, oder so. Das geht nach hinten los. Das wird Leute dazu bringen, relativ schnell wieder aufzuhören in solchen Institutionen. Das ist aber sozusagen in der Logik der Institution was sehr schnell vorkommt. Also eine Frau von der Diakonie hat mir kürzlich mal erzählt, also die arbeitet sozusagen im Integrationsdepartement der Diakonie, und die meinte, wenn irgendjemand anruft, der mit Akzent spricht, ja, wird diese Person immer automatisch zu ihr durchgestellt. Das ist so eine Logik. Ja. Also ne, wenn man da so jemanden hat, der für Integration zuständig ist, kann man sich gar nicht vorstellen, dass einer, der mit Akzent anruft, vielleicht auch was ganz anderes will, ja, also außer integriert zu werden. Ne. So, und das ist halt die Logik, die da weiterhin vorherrscht. Insofern muss es eben auch darum gehen, sozusagen die Organisationskultur dieses Betriebes zu verändern. Anderes Beispiel wäre bei der Polizei, ja, also irgendwie dass es natürlich nicht darum geht, dass der Beamte mit Migrationshintergrund die Sprache eingestellt wird, weil er die Sprache der Delinquenten spricht, ja. Was aber sehr oft eine Logik gewesen ist. Wir stellen uns mal einen türkischen Beamten ein, damit er hört, was die türkischen Verbrecher reden. Ja, und das ist natürlich was vollkommen nach hinten losgeht, weil natürlich sozusagen diese Person sich instrumentalisiert fühlen wird und auch weiterhin, ja, also das war jetzt im Rahmen dieser NSU-Geschichte, von der wir wahrscheinlich gehört haben, so dass auch da wieder von türkischen Beamten die Rede war, wo man sich fragt, was ist das, ein türkischer Beamter? Ja, also ist das natürlich ein deutscher Beamter, ja, naturgemäß. Also dass diese Personen sich instrumentalisiert fühlen und dann möglicherweise sozusagen auch noch irgendwie in dem Druck sind, ihre eigenen Landsleute in Anführungszeichen besonders hart anzufassen, weil sie nicht in den Geruch kommen wollen, sozusagen ethnischen Klüngel zu betreiben. Ja, und das ist einfach ein Riesenproblem. Insofern muss man sich natürlich auch überlegen, wie man den Personalbestand genau verändert. Es gibt Beispiele aus der Bundesrepublik, wie es richtig schlecht gelaufen ist. Also das Kölner Theater unter der Führung von Karin Bayer hat sich irgendwann mal eine Quote verschrieben für das Ensemble. Die hat dann sehr schnell sehr viele Leute aus den Schauspielschulen geholt, um sie dort ans Theater zu bringen. Diese Leute fanden sich wahnsinnig schnell in den üblichen Rollen wieder. Also ist ja klar, also wenn man Ethnizität ist so ein starker Marker, dass man selbst am Theater nicht davon ausgeht, dass eine Person türkischer Herkunft irgendwas anderes spielen kann als ein Türken. Ne? Also und es gab jetzt einen schönen Skandal. Ich komme jetzt ein bisschen in die Anekdoten, aber die sind sehr sehr sprechend. Ja, also die Hallervorden, der Kabarettist, hat ein Theater in Berlin, wo er ein Stück gemacht hat, das Reden über Rapaport oder so ähnlich, was eben daraus bestand, dass er dort auftrat und eine andere Person, die schwarz sein soll, so ein Stück aus den USA. Und dann haben sie halt die zweite Person, die ein weißer Schauspieler war, einfach schwarz angemalt. Was zu Protesten innerhalb, also gerade von so afrodeutschen Organisationen geführt haben, die gesagt haben, okay, vielleicht erinnerst du dich daran, dass es eine sehr unselige Tradition in den USA gewesen ist, sogenannte Blackfacing, sehr rassistisch konnotiert, worauf das Theater von Hallervorden und das deutsche Theater, wie sich herausgestellt hat, macht das auch, das Theater von Hallervorden geantwortet hat, naja, leider haben wir nicht so viele Rollen für schwarze Schauspieler, deswegen lohnt es sich nicht, welche im Ensemble zu haben. Und Sie sehen, wie die Logik ist, ja, also dass sozusagen Ethnizität ein so starker Marker ist, dass man, wenn man eben schwarz ist, offenbar nichts anderes spielen kann als einen Schwarzen. Ja? Und das ist an einem Betrieb, der darauf basiert, also sozusagen genuin darauf basiert, etwas anderes, dass Leute etwas anderes darstellen als sie selbst, schon eine ziemliche Zumutung. Kurz auf das Theater in Köln nochmal zurückzukommen, also die Leute fanden sich in den entsprechenden Rollen wieder, die Leute sind sehr unzufrieden darüber gewesen, dass sie instrumentalisiert wurden, sind relativ schnell wieder weggegangen vom Theater, das ganze Projekt ist im Großen und Ganzen gescheitert, weil sich die Intendanz offenbar keine Gedanken darüber gemacht hat, dass eine Quote alleine nicht reicht, sondern dass man natürlich auch, Punkt Organisationskultur, für das Fortkommen von Leuten in einem Betrieb sorgen muss. Ja, die Quote alleine ist noch kein Garant für den Erfolg der Quote. Und dieser Tage läuft Karin Bayer eben durch die Gegend und sagt, naja, es hat eben einfach an der Qualität der Leute gelegen. Ja, also das hat nicht etwa an ihren strukturellen Fehlern gelegen, sondern an der Qualität der Leute, was ihr einen Konflikt mit den Schauspielschulen eingehandelt hat, die gesagt haben, naja, also entschuldigen Sie mal bitte, also wer bei uns einen Abschluss macht, der hat Qualität. Ja, also das kann nicht sein, ja, dass es daran gelegen hat, aber so wird das dann eben begründet. Der dritte Punkt, und dann gehe ich auch langsam in die Zielgerade, sind sozusagen die materiellen Gegebenheiten, die auch ein nicht unbeträchtliches Thema sind. Das heißt, man weiß ja sozusagen aus vieler Forschung, dass Architektur etwas ist, was spricht, ja, und das Design etwas ist, was spricht. Und die Frage ist, wie sind eigentlich die Räumlichkeiten beschaffen im Kulturbetrieb? Sind das Räumlichkeiten, die Schwellen aufrichten? Sind das Räumlichkeiten, die zu einer bestimmten Gruppe sprechen, zu einer anderen Gruppe aber nicht? Und das sind Fragen, die definitiv bearbeitet werden müssen. Also die Theater sind häufig Bauten des 19. Jahrhunderts, die einen Vorplatz haben und dann gibt es eine Treppe, ja, und spätestens dann hat man das Gefühl, dass man auf Knien in den Tempel des Bildungsbürgers rutscht, und das ist einfach sozusagen nicht mehr zeitgemäß. Die Frage ist, wie bin ich in der Lage, ohne dieses Gebäude abreißen zu wollen, ja, wie bin ich in der Lage, sozusagen Zwischenräume zu gestalten, die Leute in dieses Gebäude sozusagen hinein begleiten ohne Schwellen, ja, und wie ist das Gebäude, wie kann ich mich in der Stadt sozusagen vernetzen, auch in der Frage einer Kartierung, was hat dieses Gebäude eigentlich für eine Funktion in der Stadt, damit Leute das Gefühl haben, dass dieser Raum auch ihnen gehört. Ja, weil für viele Leute mit Migrationshintergrund, die eben jahrelang keine Staatsangehörigkeit gehabt haben, ist es weiterhin so, dass diese Institutionen häufig als sehr deutsch empfunden werden und als Räume, die einfach nicht für sie da sind. Und das gleiche Problem stellt sich für Jugendliche genauso. Ja, also die auch sagen, ja, das ist halt nicht für uns. Und das ist etwas, wo man sozusagen durch die Gestaltung der Räume sehr viel dran verändern kann. Und das ist sozusagen etwas, was im Englischen unter dem Begriff Designing for Diversity läuft. Also am Ende würde ich gerne noch einen Begriff stark machen, ja, also der mir angemessen erscheint. Es ist so, dass der Begriff Barrierefreiheit eigentlich einer ist, der in Bezug auf Behinderungen benutzt wird, aber natürlich einer ist, der sozusagen darüber nachdenkt, wie sich Leute frei durch Gebäude hindurch bewegen können, also ohne fremde Hilfe, obwohl sie andere Voraussetzungen haben als andere Leute. Und das erfordert aber den Umbau sozusagen des Gebäudes. Und wenn man Barrierefreiheit etwas weiterfasst, dann gibt es natürlich auch viele, viele unsichtbare Hürden. Ja, nicht nur in Bezug auf Migrationshintergrund, gibt die in Bezug auf Geschlecht, in Bezug auf Alter, in Bezug auf sexuelle Orientierung und so weiter. Und es ist die Frage eben, wie man das Haus so umbaut, dass es auch in Bezug auf diese Dinge barrierefrei wird. Das wäre es.
Vielen Dank. Vielen Dank für diese Tour de Force. auch jetzt mal durch Deutschland und seine Thematisierung von Interkultur. Ich habe das Privileg, jetzt noch die ersten Fragen an ihn stellen zu dürfen, bevor ich dann aber sehr, sehr gerne auch an Sie das Wort richten möchte, damit Sie Ihre Fragen oder Assoziationen zu dem Thema beitragen können. Und würde jetzt eben ganz gerne nach Österreich kommen, zu unserer Sichtweise. Und meine erste Frage an ihn wäre, wir haben ja seit gar nicht mehr so kurzer Zeit einen Staatssekretär für Integration. Und in der Recherche zu heute Abend war ich auch auf der Homepage dieses Staatssekretariats und habe das Mission Statement des Staatssekretärs Sebastian Kurz gelesen und würde das jetzt gerne dem Herrn Tekesiges kurz vorlesen und ihn fragen, wenn er einen Workshop mit dem Staatssekretär halten würde zur Interkultur, so wie er das heute am Nachmittag mit der Kupf gemacht hat, was würde er ihm denn dann raten? Da geht es jetzt noch gar nicht um Kunst, sondern vielleicht um Kultur im Sinne einer Alltagskultur, wie wir miteinander leben. Sebastian Kurz sagt, Integration funktioniert durch Leistung. Nicht die Herkunft oder die Religionszugehörigkeit eines Menschen sind entscheidend, sondern der Charakter und die Bereitschaft, sich im Berufs- und Gesellschaftsleben anzustrengen und dadurch Anerkennung zu erlangen. Um das zu ermöglichen, braucht es eine Integrationspolitik, die Motivation unter den Einwanderern schafft und gleichzeitig Vorurteile bei der Aufnahmegesellschaft abbaut. Soweit sein Mission Statement. Was würden Sie ihm jetzt raten in einem Workshop?
Soll sich mal mit dem Thema vertraut machen? Also im Grunde kann man jetzt zwei Sachen sagen. Also auf der einen Seite ist das jetzt noch sozusagen ein sehr traditionelles Verständnis von Integration, das noch im Grunde vor der pragmatischen Wende liegt, von der ich eben gesprochen habe, wo man im Grunde davon ausgeht, dass Integration so etwas ist wie eine rein individuelle Leistung. Ja, also das heißt, jemand muss sich sozusagen in der Gesellschaft entsprechend anpassen, und welche Belohnung er dafür bekommt, ist aber noch weiterhin unklar. Ja? Also das heißt, er strengt sich an, aber gleichzeitig ist das Staatsangehörigkeitsrecht in Österreich weiterhin sehr ausschließlich. Also das heißt, was bekommt er eigentlich dafür, wenn er sich anstrengt? Ja, also es ist in den USA hat man sich natürlich immer angestrengt unter dem Gesichtspunkt, dass man irgendwann Amerikaner wurde und irgendwann Aufstieg hatte, zumal dann in der zweiten Generation. Und genau das ist im deutschsprachigen Europa, vielleicht auch in ganz Europa, nicht der Fall. Ja, also irgendwie, und das ist dann etwas schon fast verhöhnend gegenüber den Leuten. Der zweite Punkt ist, also wenn man nun eins über das deutschsprachige Europa weiß, also zumindest auch aus eigener Erfahrung über die Bundesrepublik, ist, dass die Verteilung von Positionen in der bundesrepublikanischen Gesellschaft nicht über Leistung läuft. Also Deutschland sieht sich gerne als Leistungsgesellschaft, aber im Grunde ist das ein neofeudaler Betrieb, in dem quasi Posten über Familienbeziehungen verteilt werden. Und das ist in der Schule schon so, wo wir jetzt schon wirklich die 100. Untersuchung haben, die zeigt, dass der Familienhintergrund von Leuten absolut über ihren Bildungserfolg und vor allen Dingen über die Tatsache entscheidet, ob sie auf weiterführende Schulen kommen. Das findet man aber auch später sozusagen, wo auf sehr intransparente Weise sehr oft Positionen verteilt werden, also besonders in dem Bereich, der dem Staat angegliedert ist, an Universitäten zum Beispiel oder ähnlichen Institutionen. Also das hat meiner Meinung nach nicht so richtig viel mit Leistung zu tun. Also gut, da könnt ihr ihm viel erzählen. Ne?
Es gibt in Österreich einen Maßnahmenkatalog, der ist 370 Seiten stark zur Integrationspolitik. Da haben der Bund und die Länder und soziale Einrichtungen zusammengetragen, was sie in jüngerer Vergangenheit unternommen haben und was sie in der nächsten Zukunft weiter unternehmen möchten zum Thema Integration in Österreich. Und ich habe mir angeschaut, was das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, also für Bildung, Kunst und Kultur, in diesen Maßnahmenkatalog zu Kunst und Kultur schreibt, nämlich gar nichts, ausschließlich zur Bildung. Und da ist natürlich ganz viel von Sprachen und auch von Kultur im Zusammenhang aber mit Schule und Schülern die Rede. Zum Thema Kunst und Kultur kommt in diesem Maßnahmenkatalog gar nichts vor. Auch nicht bei den Ländern, also bei dem Land Oberösterreich habe ich mich natürlich besonders schlau gemacht. Auch da ist kein Projekt in diesem Maßnahmenkatalog drinnen, das Kultur zum Thema machen würde, um in der Integration weiterzukommen. Jetzt interessiert mich natürlich, ist das ein österreichisches Phänomen, dass wir Kunst und Kultur wenig als kommunikatives Element betrachten würden, um überhaupt Interkultur oder Integration oder auf welchem Stand auch immer wir uns noch befinden, zu bewerkstelligen? Oder ist das in Deutschland ähnlich?
Ja, also das ist in Deutschland nicht ganz unähnlich, aber hat sich in den letzten Jahren verändert, sagen wir mal so. Also das ist, also es ist auch noch nicht unbedingt alles Mögliche passiert, aber irgendwie ist es eigentlich schon so, dass im Kulturbereich jetzt sehr stark über dieses Thema gesprochen wird. Also im Grunde gab es natürlich so eine traditionelle Aufteilung, also dass sozusagen die ästhetische Hochkultur eine war, und es gibt ja einen relativ starken Begriff von Hochkultur weiterhin. Eine war, die sich auf dem deutschen nationalen Rahmen quasi bezieht, auch wenn sie internationales weiterhin auf den deutschen nationalen Rahmen bezieht und sozusagen für Bildungsbürger produziert wird, die schon die richtigen Voraussetzungen mitbringen. Ja, in dem Bereich sind eigentlich Leute mit Migrationshintergrund nur so als Abweichung aufgetaucht und eben sozusagen als Leute, die man erleuchten muss. Ja, also das hat man dann getan, indem man sozusagen mit denen aus Sozialtöpfen finanziertes Theater zum Beispiel gespielt hat. Also da war die Aufteilung ganz klar. Ja, so, und jetzt ist es aber so, dass von der, also auch interessanterweise auch ganz stark von der politischen Seite ein Druck ausgeübt wird auf die Kulturinstitutionen, auch durchaus instrumentell Bildungsaufgaben zu übernehmen. Ja, also das muss man auch nicht in jeder Beziehung begrüßen. Also es geht auch darum zu sagen, also ihr sollt eigentlich die Defizite begradigen, die Schule hervorgerufen hat. Ja, und das können die Kulturinstitutionen natürlich unmöglich leisten. Aber auf der anderen Seite auch eine Diskussion darüber gibt, also okay, es gibt eine gesellschaftliche Veränderung, es gibt eine neue Bevölkerung oder eine neue Idee von der Bevölkerung, und darauf müssen sich die Kulturinstitutionen einstellen. Und die haben ja dann teilweise auch schon die Erfahrung gemacht, dass sie einfach mit schwindender Klientel konfrontiert sind. Ja, also das ist einfach so, dass dieses traditionell bildungsbürgerliche Publikum, naja, böse gesagt, ausstirbt, ja, und auch in seinem Selbstverständnis mittlerweile nicht mehr so funktioniert. Das hat die Sarrazin-Debatte ja in Deutschland auch nochmal ganz gut gezeigt, dass die in ihrem Selbstbewusstsein auch nicht mehr genau wissen, was das eigentlich ist, der bildungsbürgerliche Kanon und so weiter, und Angst vor dem eigenen Verschwinden haben, vor dem Verschwinden der eigenen Deutungsmacht haben, sogar eigentlich vor der eigenen Existenz, ja, in dem Moment, wo Thilo Sarrazin eugenische Vorschläge macht, jeder bürgerlichen Frau 50.000 für die Reproduktion zu bezahlen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Und da gibt es schon ein höheres Bewusstsein mittlerweile. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, also wir haben noch nicht den Schritt erreicht, wo man sagen kann, wo man auf die tollen Projekte zeigen kann oder die tollen Öffnungsprozesse zeigen kann, die vor sich gegangen sind, aber das ist schon was sehr, sehr, sehr ausführlich diskutiert wird. Also das
Ich denke mir, dass sich bei Ihnen wahrscheinlich auch schon die Fragen nach vordrängen, die Sie gerne stellen wollen. Darf ich Sie nur noch einmal daran erinnern, bitte zu warten, bis das Mikrofon bei Ihnen ist, damit wir Sie erstens gut verstehen können und zweitens, damit es auch im Netz dann gut hörbar ist. Wer möchte den Anfang machen? Wer möchte das Eis brechen? Sie da?
Vielleicht, weil es zu der Frage passt, was sagen Sie zum Statement von unserem Staatssekretär? Würden Sie sich einem Streitgespräch mit dem Herrn Kurz aussetzen?
Ich meine, wir sind eine Demokratie, ich streite mich mit jedem, ja.
Also, ich finde es spannend, weil ich ihn, also wir haben ihn darauf angeredet, ob er angesprochen, und er hat nicht Nein gesagt.
Ja.
Also nicht mit Ihrem Namen, aber seine Vorstellungen von Integration einfach nicht aus dem eigenen Land, weil da geht es immer dann um politische Positionen, sondern eben mit jemandem wie mit Ihnen spannend diskutieren zu lassen.
Wer ein Problem? Also, was soll ich sagen? Ist von meiner Seite kein Problem. Ja, also das ist keine. Ich meine, es ist ja auch so, also dass sozusagen dass es einen Staatssekretär für dieses Thema gibt, zeigt ja, dass Österreich auch sozusagen eine Notwendigkeit dafür sieht, das zu tun. Und ich finde, also da, also ein Argument, was ich im Zusammenhang mit Herrn Kurz immer höre, ist die Tatsache, dass er so jung ist. Und das finde ich dann irgendwie auch ungerecht. Ja, also das ist so, ich finde, das ist kein Faktor. Gerade die Tatsache, dass er jung ist, hätte ihn dazu führen können, etwas mehr in der Gesellschaft verwurzelt zu sein, die tatsächlich in den Städten da ist. Ja.
Ich sage nur ganz kurz, ich würde es insofern spannend finden, weil sich die Diskussionen natürlich auch in den Jahren verhärtet haben. Ja? Ja. Also alles, was von dieser Seite kommt, bekommt quasi schon eine fast vorgefertigte andere Meinung. Und ja, ich würde es spannend finden, diese Pattstellung einfach aufzubrechen, ja, mit einer anderen Sichtweise und ein lustvolles Streitgespräch, jetzt, wo es nicht um Wählerstimmen geht. Ja. Aber das können wir später vielleicht noch besprechen. Danke.
War es so überzeugend? Erfreulich.
Also wenn es jetzt momentan keine Fragen von Ihnen gibt,
wunderbar. Sie haben gesagt, in Deutschland war Wendepunkt 98, glaube ich, erster Auslandsbeauftragter. Wir haben 2011 das Staatssekretariat in Österreich gekriegt, das war ein Ressort. Also die Wahlrecht auf Betriebsebene war in Deutschland Anfang 70, wir haben 2006 gekriegt. Ich glaube, das ist ein Vergleich und darüber Streitgespräch ist für mich nicht immer leicht. Ein Punkt, das Sie erwähnt haben, Sie haben so Integrationsindustrie genannt, quasi Menschen, die im sozialen Wesen arbeiten, eher so abgestempelt, die warten dort, damit sie halt ihr Brot verdienen, damit sie Probleme, also sozusagen mit dem Problem. Im Sinne Inklusion, wenn die Einrichtungen, die hoch engagiert, nicht da wären, würden wahrscheinlich sehr viele Menschen unter dieser Ausgrenzungsmechanismen darunter leiden. Bevor ich heute hierher gekommen bin, habe ich eine Frau, die seit 37 Jahren in Österreich lebt, am Telefon gehabt, die ihre Aufenthaltstitel nicht verlängert gekriegt hat, weil ich 2 Tage verspätet eingebracht hat. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir diskutieren zwar immer wieder sozusagen im Sinne Integration von Problemlagen, aber nicht von Ausgrenzungsmechanismen, auch im Jahre 2012. Zudem, und meine eigentliche Frage ist, im Sinne Interkultur, in Kulturarbeit wird sehr oft sozusagen Kultur reduziert auf Ethnizität. Sozusagen ich bin seit 32 Jahren in Österreich lebend, man hat bei der Einreise seine Kultur in einer Konservendose mitgenommen und hat quasi ständig bei sich und es wird extrem kulturalisiert und ethnisiert. Ich glaube, in Ihrem Buch unterscheiden Sie zwischen Multikulturalismus und Interkultur. Könnten Sie vielleicht auf diese Mehrfachebenen kurz eingehen, weil eben Menschen nicht nur aus Nationalität bestehen, die zufällig einstehen. Ich habe mir bei der Geburt nicht ausgesucht, wo ich geboren bin und welche Nationalität ich habe, aber bestimmte Dinge für die Zukunft kann ich ja aussuchen. Und gerade das macht, glaube ich, spannend, sozusagen mehrfache Identitäten und multiple Identitäten.
Also zunächst mal, also ich habe jetzt, also das war eine klare Polemik, was sozusagen den sozialen Bereich anbetrifft oder so, aber es ging mir nur um die Logik, ja. Also in dem Moment, wo ich einen Sonderbereich schaffe und diesen Sonderbereich dann auch noch projektabhängig mache, zwinge ich sozusagen die Leute, die da tätig sind, dazu, immer in diese Projektschemata, die auf Probleme angelegt sind, hineinzupassen. Also das heißt, sie müssen sozusagen dieses Problemdenken reproduzieren, um auch die eigene Daseinsberechtigung schlicht und ergreifend zu finanzieren. Und das meinte ich ja auch, als ich gesagt habe, es geht nicht darum, das Know-how einfach abzuschneiden und wegzuwerfen, ja, sondern es geht darum, sozusagen diese Strukturen, in denen ein beträchtlicher Teil von Know-how ist, in den Regelbetrieb hinein zu integrieren, wenn man so will. Ja. Also es ist gar nicht so, dass ich denke, dass da nicht auch gute Arbeit gemacht wird oder so. Das habe ich gar nicht gesagt. Ja.
Regelbetrieb integrieren sollte diese Regelbetriebsstrukturen sich nicht ändern.
Ja, das meine ich ja.
Aufnahme dorthin einfach nicht funktioniert.
zumindest. Ja, aber das meine ich, aber um ein Beispiel zu nennen, ja, also irgendwie so, ich kann, also Berlin zum Beispiel hat in den letzten Jahren sozusagen in Bezug auf Behinderungen das Inklusionsprinzip verfolgt. Dann haben sie bestimmte Strukturen abgeschafft, die sozusagen als Parallelstrukturen galten und haben den Schulen gesagt, sie sollen Inklusion betreiben und das kostenneutral. Und das geht nicht. Ja? Also ich kann nicht sozusagen das Know-how in der Parallelstruktur einfach abschneiden und dann den Leuten, die eigentlich keine Ahnung davon haben, in den bestehenden Institutionen sagen, sie sollen bitte kostenneutral Inklusion machen. Das geht nicht. Und deswegen meine ich also sozusagen, dass das natürlich einen Prozess geben muss, in dem der Regelbetrieb sich verändert, aber mit dem Know-how, was natürlich auch in Parallelstrukturen geschaffen worden ist. Ja, also das muss da, also das Know-how muss da rein. Ja, und das muss dann eben auch im Fall des Falles personell dort rein. Also das nur das klar, der Regelbetrieb muss sich verändern, das ist klar. Und dann kann ich die Parallelstruktur auch irgendwann abschaffen, aber ich kann es nicht machen, indem ich sie einfach abschaffe und sage, bitte mach das jetzt mal kostenneutral. Das geht nicht. Ja, also das ist das geht nach hinten los und ist es auch in Berlin schon, was das betraf. Was nun die Identität betrifft, also das ist klar, ne? Also irgendwie so ist, also es gibt sozusagen bestimmte Fehler bei der Umsetzung von programmatischer Verpflichtung auf Interkultur und eine davon ist sozusagen Interkultur maßgeblich von Identität abhängig zu machen, ja. Also weil damit ist es natürlich so, dass man im Grunde die ganze Zeit so die Leute immer als Repräsentanten ihrer Herkunftskultur betrachtet und sie darin dann geradezu festfriert, ja. Und das ist so, also es gibt ja so ein naives interkulturelles Verständnis im deutschsprachigen Europa durchaus insgesamt. Also ich kenne das noch aus der Schule, da war ich immer der Fachmann für Griechenland gewesen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt, wo ich der Fachmann sein sollte, überhaupt noch nicht in Griechenland gewesen bin. Ja. Und es wurde aber wiederholt sozusagen, wurde ich über das Klima befragt und so weiter, irgendwie, also, wo man sagt, weiß ich auch nicht. Und dann gab es sogar einen Lehrer, der der Auffassung war, ich sollte der Fachmann für die griechische Antike sein. Ja. Also und wo aber so ein bestimmtes Denken sich drin widerspiegelt, nämlich dass man als sozusagen Kind mit Migrationshintergrund so eine Art genetisches Herkunftswissen hat, ja, dass man quasi mit der Muttermilch aufgesogen, da weiß man das alles. Und genau das passiert heute, wenn es dann wieder heißt, Aisha, komm doch mal an die Tafel und erklär uns den Islam. Ja, weil wenn vielleicht ist Aisha's Familie gar nicht gläubig, vielleicht ist Aisha's Familie gläubig, aber dann ist der Islam irgendwas, was dort ganz selbstverständlich im Alltagsleben gemacht wird, heißt nicht, dass das Kind das erklären kann. Ja? Und ich sage auch nicht, Theo, komm mal nach vorne und erklär mir den Protestantismus. Also das ist einfach ein bestimmtes Ding, und das hat man im Kulturbereich natürlich auch, wenn man dann sozusagen so eine Art Zielgruppenspezifik einführt, wenn man dann denkt, man müsste für die Türken unbedingt was Türkisches machen oder für die Griechen unbedingt was Griechisches oder für die Russen was Russisches und so weiter und so weiter. Und es gibt eine schöne Untersuchung, also die wichtige britische, eben auch noch so halbstaatliche Galerie Tate Modern, hat kürzlich mal eine Evaluation der eigenen Diversity-Programme gemacht. Und die Blair-Regierung hat nach 1998 die Kulturinstitutionen in Großbritannien sehr stark unter Druck gesetzt, sich zu öffnen. Das war sozusagen Teil des Regierungsprogramms. Das haben die dann auch gemacht und wie man dann bei Tate Modern sehen kann, total falsch. Ja, also die haben ihre Programme erschütternd evaluiert, weil sie gesagt haben, was sie gemacht haben, sind sozusagen Sonderprogramme, die zielgruppenspezifisch funktionieren in Bezug auf Ethnizität, also ethnisches Targeting und das alles im Bereich Education. Ja, so dass man also sozusagen im Grunde so eine, also da hat man wieder das Defizitmonster kreiert und das Ergebnis war aber, dass sozusagen diese Programme von den sogenannten Ethnic Minorities in Großbritannien nicht nur nicht genutzt wurden, sondern aktiv zurückgewiesen wurden, weil sie einfach keine Lust mehr hatten, in diese Schublade hineinzupassen. Und das ist genau, das ist das, was Sie erwähnten. Ja. Also das ist sozusagen klassisches multikulturalistisches Modell und irgendwie so. Und bei der Umstrukturierung der Institutionen geht es aber eher darum auszugehen, dass wir es mit Individuen zu tun haben. Ja. Und dass diese Individuen unterschiedlich sind, unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Hintergründe und unterschiedliche Referenzräume haben. Und da muss ich mir was anderes überlegen, sozusagen, wie ich den Regelbetrieb in Bezug darauf verändere. Es geht nicht um ethnisches Targeting. Darum kann es auch gehen, manchmal. Ja? Also ich kann auch ein Angebot in der Richtung formulieren, genauso wie ich ein Angebot formuliere für andere Gruppen. Das kann auch manchmal was nützlich sein, um Raum zu öffnen oder je nachdem. Also das würde ich nicht in jeder Hinsicht zurückweisen, aber dann muss klar sein, dass das jetzt nicht die arme Migrantenkultur ist, wo sie sagen, jetzt haben die ja quasi in der Konservendose mitgebracht und da kann ich es auch immer wieder rauszaubern, sondern dann muss ich auch hingehen und sagen, okay, was ist denn interessant daran? Ja, also wenn ich Volksmusik machen möchte, dann muss ich mich fragen, was daran interessant ist. Ja. Also auf der Ebene sozusagen als ein interessantes kulturelles Produkt.
Müssen wir dann so eine Reihenfolge machen? Zuerst glaube ich der Herr, oder? Und dann der Herr. Da brauchen wir noch ein Mikro, bitte. Bin streng.
Ja, also ich will das Thema noch ein bisschen weiter Österreich gleich machen. Bei einer Diskussion bei uns landet man bei Immigration nach den üblichen Defiziten, die Sie genannt haben, relativ schnell bei einem Begriff, den bei uns eine bestimmte Partei forciert, nämlich bei dem Begriff der unter Anführungszeichen Asylanten. Das ist ein schlimmer Begriff. Und plötzlich beginnt die Diskussion unheimlich lebhaft zu werden, denn darüber weiß man sehr viel bei uns. Über Integration fast null. Mhm. Ist das ein Phänomen nur in Österreich oder kann man sagen, das gibt es auch in Deutschland?
Ja, also in letzter Zeit ist in der Bundesrepublik nicht mehr viel über Asylbewerber gesprochen worden, weil das einfach, also das Thema hatte sich kurzfristig quasi erledigt, weil es sozusagen der Bundesrepublik gelungen war, diesen Cordon Sanitaire um das Gelände herumzulegen, in dem dass es diese Regelung gab, der Asylbewerber darf dahin zurückgeschoben werden, wo er ursprünglich das Territorium der Europäischen Union betreten hat. Also das heißt, da auf dem Landweg war Deutschland gar nicht mehr erreichbar. Ja. Und deswegen, das hat die EU aber jetzt aufgehoben und insofern gibt es jetzt wieder mehr Asylbewerber. Also ich erwarte die Diskussion jeden Tag. Weil das ist eine Diskussion, die man gerne geführt hat in der Bundesrepublik auch, um entsprechende, also um genau das zu tun, was Sie eben erwähnt haben. Weil Asylbewerber sind natürlich eine Gruppe, die überhaupt keine Repräsentation hat in der Gesellschaft. Ja, also die eben also es sehr schwer haben, für sich selbst zu sprechen. Und insofern kann man über die natürlich alles sozusagen ausbreiten, was man an irgendwo hergeholtem Wissen hat. Aber das ist eigentlich was keine so eine enorme Rolle mehr gespielt hat. Also die letzten Diskussionen drehten sich mehr um Parallelgesellschaft, Ehrenmorde und so weiter. Also das war eine andere, schon jetzt verschobene Diskussion. Oder dann eben bei Sarrazin irgendwie
die. Ich wollte eigentlich nur auf das Vermischen hinweisen.
Ja, natürlich.
Ne? Denn es wird vermischt, diese beiden Begriffe werden einfach dazu verwendet, um das, was man in der Integration eigentlich tun sollte, auf die Probleme der sogenannten Asylanten schieben kann. Ja. Das war eigentlich meine Intention dabei. Danke.
Ja, ich möchte auf die historische Dimension der Problematik etwas zurückgehen. Und zwar insofern, als das immer ja so dargestellt wird, vereinfacht, als ob es sich um ein neues Problem handeln würde mit der Migration. Sie haben das angesprochen mit den Gastarbeitern, die gekommen sind und nicht mehr zurückgegangen sind und so weiter. Und das ist aber insofern völlig unhistorisch, als natürlich Europa und auch Österreich, also Bevölkerungswanderungen, Veränderungen erlebt hat in der Geschichte, also viel größeren Umfang ist zum Teil. Ich muss gar nicht jetzt zurückgehen auf die Besiedlungsgeschichte und die slawischen Flurnamen, sondern jetzt in die jüngere Geschichte, zum Beispiel die Gründerzeit in Wien, wo sich also Wien zur Jahrhundertwende in der Bevölkerung verdoppelt hat. Und wo es also natürlich, speziell also aus den sogenannten Kronländern, eine Zuwanderung in unglaublichem Umfang gegeben hat. Und warum gibt es so dieses Stereotyp, so als ob das ein neues Phänomen wäre? Warum kann man das nicht jetzt offensiv aufgreifen oder stärker betonen, welche Kulturleistungen entstanden sind aus dieser Gemengelage. Dass also eine österreichische Kultur undenkbar wäre, jetzt österreichische Kultur unter Anführungszeichen vielleicht, undenkbar wäre, ohne diese Zuwanderung und eine andere Dimension, nicht nur die Zuwanderung in Europa, sondern auch die Auswanderung. Das ist ja völlig vergessen, dass Millionen von Italienern zum Beispiel ausgewandert sind oder von Iren praktisch Wirtschaftsflüchtlinge waren, weil sie verhungert wären. Und da sind dann aus dem Wechselspiel von Diaspora über den großen Teich und Italien oder Irland und so weiter unglaubliche kulturelle Bezüge, Leistungen entstanden, die die europäische Kultur wesentlich bereichert haben. Warum nimmt man das nicht stärker in Betracht, offensiver, was da Kultur hervorgebracht worden ist, durch Wanderung, durch Ortsveränderung. Und um das, die Frage abzuschließen, spielt da die Nazizeit bei uns eine Rolle, dass also dieses ethnische Cleansing, so quasi, das jetzt fast schon propagiert wird von Strache und Co., so stark in den Köpfen nach wie vor verankert ist, dass so ein, dieser völkische Begriff von Kultur nach wie vor so in den Köpfen steckt?
Also der vielleicht mal zunächst mal eine Sache, also erstaunlicherweise ist das, also wie soll ich sagen, das Gedächtnis über die Migration ist erstaunlich kurz. Also ich meine, nur mal ein ganz anderer Fall, also Griechenland zum Beispiel ist im Verhältnis so, dass ungefähr 10 Millionen Leute in Griechenland leben und ungefähr 10 Millionen Leute griechischer Herkunft über die ganze Welt verteilt. Also das heißt, die Hälfte der Gesamtbevölkerung griechischer Herkunft lebt nicht in Griechenland, sondern schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten möglicherweise wirklich in allen Ländern der Erde. Gleichzeitig ist es aber so, dass in dem Moment, wo sozusagen die albanische Migration nach Griechenland begonnen hat, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, man in Griechenland erleben konnte, wie die eigene Migrationsgeschichte praktisch komplett vergessen wurde und man also sich da also da dermaßen rassistisch gegen Albaner vorgegangen ist, dass es wirklich erstaunlich ist, wie kurz das Gedächtnis ist. Ja. Also das ist also jedes Mal wieder verwunderlich. Also das Gleiche ist in Spanien passiert und so weiter. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich mich auch frage, warum das nicht offensiver getan wird, aber sozusagen Kultur ja ein Bereich sein könnte, in dem man das intensiver tut. Also es ist ja jetzt so, dass mittlerweile die Stadtmuseen angefangen haben, sich neu zu orientieren und die Geschichte der Stadt als eine der Einwanderungen zu erzählen. Also das sind zarte Pflänzchen, die kann man jetzt mittlerweile schon beobachten. Also es gibt schon so ein neues Nachdenken darüber, was Migration, also weil es ist ja immer die Frage, welchen Blick man auf die Gesellschaft wirft. Also werfe ich den Blick zurück und sehe ein homogenes Kollektiv, was sich in der Geschichte in schweren Zeiten geschlagen und erhalten hat, oder sehe ich eine Gesellschaft in Veränderung, die durch Bewegung sozusagen zustande gekommen ist. In dem Moment, wo ich den Blickwinkel ändere und die Bewegung sehe, ergibt sich auch ein vollkommen anderes Bild, wie Sie es eben gesagt haben. Und ich weiß nicht, ob die Nazi-Zeit eine war, also ob das sozusagen der letzte Grund dafür ist, weil es gab im Grunde auch schon vorher sehr, also vorher schon bei der Einführung der Staatsangehörigkeitsregel und Ähnlichem schon sehr völkische Vorstellungen davon, wie das Land zu funktionieren hätte. Und was natürlich auch so ein, also jetzt historisch gesehen für Deutschland natürlich damit zu tun hatte, dass man sozusagen die sehr unterschiedlichen Flickenteppich sozusagen von kleinen Staaten zu einem vereinigen muss und Einigkeit sozusagen ein enormes Thema gewesen ist, was jetzt lange schon nicht mehr notwendig ist, das zu tun, aber ich glaube sozusagen, dass es noch vor die Nazi-Zeit zurückreicht. Aber die, klar, das war natürlich dann der, und es ist auch, also ich finde, also dieser Gedächtnisverlust ist wirklich erstaunlich. Also das ist wirklich so, dass man in Deutschland immer sehen kann, wie quasi Migration so als Epiphanie betrachtet wird. Ja, also irgendwie, also am Ende des Deutschen Reiches, 1945, befanden sich 8 Millionen Zwangsarbeiter im Deutschen Reich. Also das heißt, jede dritte Familie hat einen Russen direkt in der Nähe, der da arbeitet, oder jemand aus Polen. Ja? Also die waren dort. Die sind dann zurückgegangen als Displaced Persons und sozusagen kurz danach hat augenblicklich die Ostflucht eingesetzt. Und 12 Millionen Leute sind bis 1961 bei der Mauer nach Deutschland gekommen. Also was für eine Bevölkerungsverschiebung da stattgefunden hat. Und 1955 tut man dann so, als ob man die Italiener zum ersten Mal gesehen hätte. Ja, obwohl das Deutsche Reich schon einen Anwerbevertrag mit Italien hatte. Ja, also es eine sozusagen geregelte Einwanderung aus Italien ins Deutsche Reich gab, während der Nazizeit noch. Also das ist wirklich erstaunlich, wie man diese Idee von Homogenität auch gegen die komplette Realität sozusagen aufrechterhalten kann. Aber am Ende, also die letzte Begründung dafür habe ich auch nicht. Also das aber ich glaube, dass es noch weiter zurückreicht als die Nazi-Periode.
Ich finde das sehr spannend, wenn ich Sie jetzt fragen würde, wer denn aller von Ihnen einen postmigrantischen Hintergrund hat. Also ich habe den, meine Urgroßeltern kommen natürlich aus Böhmen mütterlicherseits und aus Mähren väterlicherseits. Und ich glaube, ich bin da sicherlich nicht allein. Und deswegen würde ich mich aber trotzdem nie als Postmigrant in Österreich oder Postmigrantin als in Österreich begreifen. Der Herr hat eine Frage.
Also ich habe eine Frage, es ist ein größeres Problem, ob die Österreicher intolerant sind teilweise oder ob sich die Ausländer eher weniger anpassen wollen oder möchten.
Ich würde einfach mal mit dieser Trennung aufhören. Also irgendwie so die Österreicher und die Ausländer. Also das ist einfach so, also ich glaube so funktioniert die Gesellschaft nicht mehr. Also und es ist einfach so, also ich meine, also niemand behauptet, eine Person mit Migrationshintergrund könnte kein gestandenes Arschloch sein. Ist möglich, ja? Also irgendwie so und es ist auch so sozusagen, dass in der Gesellschaft, so wie sie organisiert ist als demokratische Gesellschaft, sich Leute möglicherweise zurückziehen und Werte verfolgen, die meine Werte nicht sind und die möglicherweise auch sozusagen Folgen haben, die also absolut nicht in Ordnung sind, ja, also, oder die mit dem Recht in Konflikt kommen und so weiter. Das kann ich alles nicht ausschließen. Aber das ist nicht sozusagen generell auf die Österreicher oder die Ausländer anzurechnen. Und ich finde auch nicht, also nicht alle Österreicher sind intolerant, ja. Das wäre auch, also das sind keine, also so ist die Gesellschaft nicht, glaube ich. Also zeigt sich auch immer wieder, dass sozusagen also populistische Parteien natürlich eine Dynamik in Gang setzen, ja, die dann eben also enorme Kontroversen auslöst. Ja. Also die haben eine bestimmte Bevölkerungsgruppe teilt deren außerordentlich intolerante Auffassungen und ein sehr großer Teil der Bevölkerung teilt das überhaupt nicht. Ja. Also das ist sozusagen glaube ich, kann man so gar nicht mehr fassen. Ja.
Ich möchte mal die Begrifflichkeiten ein bisschen in Frage stellen. Also der Ausländer und der Migrant, da fällt einem ja nicht zuerst der amerikanische Besucher einer Nobelschule in Wien ein oder der französische Diplomatenkind oder ein deutscher Gastarbeiter bei uns, sondern das sind ja meistens östliche fragwürdige Personen, die Ausländer. Die Asylanten sind sowieso also organisierte Diebsbanden. Da kann man auf keinen Fall davon sprechen, dass da irgendwer auf der Flucht ist. Also diese Begrifflichkeit ist ja, das gehört einmal hinterfragt. Ja. Und auch in der Migrationspolitik will man den armen Migranten helfen, sich zu integrieren in die tolle Gesellschaft, ja, die also als Vorbild dient. Und ich glaube nicht, dass da geholfen werden soll, sondern dass einfach man sollte offen auf den anderen zugehen und das nicht dauernd zum Thema machen, so wie Sie das gesagt haben. Also diese Begrifflichkeiten, die stören mich eigentlich am meisten.
Ich glaube, es ist ja so, dass die größte Migrationsgruppe in Österreich, wenn ich da jetzt richtig informiert bin, sind die Deutschen. Und über die wird natürlich überhaupt nicht gesprochen in dem Zusammenhang.
Ja. Na, über die wird natürlich auch gesprochen, ja. Also wenn ich mir überlege, welche Rolle die Deutschen in der Einwanderungsdiskussion in der Schweiz spielen, dann kann man sehen, dass das nicht unbedingt ausgeschlossen ist, dass auch über diese Gruppen gesprochen wird. Ja. Also das ist, glaube ich, also das ist mittlerweile hat sich das Panorama auch in dieser Hinsicht sehr verschoben. Also das ist, ich weiß noch nicht mehr, ob diese Assoziation sozusagen Migration, Ausländer, dann in Deutschland wären es Türken, hier wären es dann, wäre es dann eher osteuropäische Assoziationen oder sonst was. Also funktioniert an ganz, funktioniert ohnehin nicht mehr, ja. Also ist irgendwie, aber ist auch, also sozusagen auch in der, im Aufbau von Feindbildern teilweise nicht mehr intakt. Also es war wirklich lustig in der, also es ist wirklich lustig in der Schweiz sozusagen die Einwanderungsdiskussion in Bezug auf Deutsche zu erleben, wo dann, also wo sozusagen, also eine, also eben lustigerweise eine gut ausgebildete Gruppe als enormes Problem und Bedrohung dargestellt wird. Also bis hin zu Verhaltensmaßregelungen. Also in der Schweiz war es wirklich so, dass in Zürich hatte, also das Schweizer Integrationsministerium auf Bundesebene hatte eine Plakatkampagne gestartet, in der sozusagen verschiedene ethnische Gruppen zu Wohlverhalten aufgerufen worden sind. Ja. Und dann hatte man dann so einen Deutschen da stehen, der dann so auch blond und blauäugig war, dem dann gesagt wurde, also er soll doch bitte mal, anstatt ich krieg mal ein Bier sagen, könnte ich bitte ein Bier haben. Ja. Und natürlich dem Albaner wurde dann gesagt, er soll nicht so schnell fahren und irgendwie so, also all diese, okay, also in welcher Klischeewelt kann man sozusagen leben? Also das ist wirklich erstaunlich.
Bitte. Ich möchte Sie ganz konkret einmal fragen, wie müssen Kulturprogramme aussehen, um dieser neu entstandenen Vielfalt gerecht zu werden? Haben Sie Erfahrungen damit? Muss man unbedingt immer bei den Kindern ansetzen oder gibt es Beispiele aus Ihrem Wissen, die Sie uns vielleicht weitergeben könnten?
Also ich meine, also ich glaube, dass ist immer sehr schwierig, das sozusagen abstrakt zu beantworten, weil es natürlich was anderes ist, ob ich plane für ein Museum und ob ich für ein Kunstmuseum oder für ein Stadtmuseum plane oder ob ich für ein Theater oder für andere Einrichtungen plane. Also das heißt, ich glaube, dass es auch so ein bisschen darauf ankommt, dass jede Einrichtung ihren eigenen Weg findet. Aber es ist natürlich so, dass einfach, also nehmen wir mal ein Stadtmuseum, ja, also bislang ist es einfach so gewesen, dass schon allein auf der Objektebene einfach sozusagen Migration gar nicht vorgekommen ist. Also ich hatte so ein Gespräch mit jemandem von einem Museum in Heilbronn, vom Stadtmuseum dort, irgendwie so, der meinte, ja, also wir haben das bislang nicht so berücksichtigt, ja, weil ich kenne die Leute ja nicht. Also irgendwie so, und da scheitert es schon. Ja? Also ich kenne die Leute nicht. Es ist bei ihm nicht dazu führt, dass er die mal aufsucht und nachfragt, sozusagen. Also traditionell war es so, dass in Staatsmuseen die Bürger haben ihren eigenen Krempel dahin gebracht, den sie ausgestellt sehen wollten oder konserviert sehen wollten. Irgendwann ist das reine Objekt an seine Grenzen gestoßen. Man hat anders gearbeitet und so weiter. Und man hat sozusagen den Bereich Migration ausgeschlossen. Jetzt war es so, dass zu 50 Jahre Migration in der Bundesrepublik die Stadtmuseen sehr oft zum ersten Mal Ausstellungen gemacht haben über 50 Jahre Einwanderung aus der Türkei. Und haben dann das Erlebnis gemacht, ich meine, nach so langer Zeit haben das Erlebnis gemacht, dass Leute in Mengen dahin geströmt sind, um diese Veranstaltungen zu sehen, um die Bilder zu sehen und extrem emotional darauf reagiert haben. Ja, also geweint, weil sie zum ersten Mal sozusagen ihre eigene Geschichte im Museum gesehen haben. Und das sind nur ganz kleine Dinge. Also irgendwie so, und es würde natürlich auch darum gehen, dass das Museum sozusagen seinen Raum verlässt und in die Stadt hinausgehen, möglicherweise in der Stadt, also in Rotterdam zum Beispiel gab es dieses sehr schöne Projekt, wo sie einfach, weil sie wegkommen wollten, auch von der Objektlogik in einen Stadtteil gemacht haben und mit einer Frauengruppe zusammen so ein High-Gloss-Magazin über deren Alltagsleben produziert haben. Also wo man auch nochmal einfach weggeht von der Idee, was muss das Museum eigentlich sozusagen schaffen. Also was die Theater betrifft oder so, ist es ja so, dass einfach zum gegebenen Zeitpunkt, also auch wenn man mal das Stadttheater nur sieht, ja, also es ist einfach sozusagen zu wenig Geschichten mit Migrationshintergrund gibt. Ja, es gibt den Kanon und dann gibt es so ein modernes Theater, aber es gibt sozusagen also relativ wenig reines nur Stadttheater mit Migrationshintergrund. Und das Ball aus Nonienstraße hat ja gezeigt, dass man sowas machen kann. Und da geht es aber auch nochmal um Stoffentwicklung. Ja, es gibt jetzt mehrere Schreibwerkstätten. Eine hat als Berliner Hauptstadt Kulturfonds gefördert, eines im Landesmuseum in Castrop-Rauxel, wo man versucht, sozusagen Stoffe zu machen. Ja, Autoren mit Migrationshintergrund, die sozusagen Geschichten für das Theater erzählen. Also das ist was, wo man vieles aufarbeiten kann. Und dann gibt es natürlich auch einen Bereich, in dem längst sozusagen, also ich meine, der deutsche Pavillon in Venedig schon 2005 oder so hat Tino Segal gestaltet, ja, ein Künstler indischer Herkunft, also deutscher indischer Herkunft, wenn man so will. Also es ist natürlich auch so, dass in vielerlei Hinsicht also auch schon einiges passiert ist. Aber ich glaube, dass man einfach für jede Institution selbst also nochmal einen Prozess durchlaufen muss, in dem man sich fragt, wozu bin ich eigentlich da? Ja, also was in welcher Hinsicht wirke ich auf die Stadt? Was ist meine Vernetzung in die Stadt? Und was kann ich anbieten?
Ja. Ich glaube, wir haben hier auch das Problem, dass wir zum Beispiel die freischaffenden, zum Beispiel türkischen Künstler oder griechischen oder indischen gar nicht kennen oder afrikanischen. Und wie nähert man sich an? Wie lernt man sich kennen? Das ist etwas, was uns eigentlich beschäftigen sollte, glaube ich.
Ja, ist das so schwer? Ich ja, ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten. Also mir kommt das jetzt. Ja, genau. Also ich meine, mir kommt das ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig. Mir kommt das nicht so wahnsinnig schwierig vor eigentlich. Also in dem Moment.
Ja. Ich bin Ausländer und es. Es hat auch nicht jeder ein Schild umhängen. Ich bin bildender Künstler, ich bin Musiker, ich bin Theatermann oder so. Ja, das, man müsste irgendwas finden, um sich kennenzulernen. In
ich habe jetzt gehört von einer Initiative, die in Wien überlegt wird, dass man eben einen besonderen Fördertopf aufmacht, um zu überlegen, es gibt, glaube ich, 40 Theater, freie und eben auch die etablierten Theater in Wien, dass man für 20 Produktionen eine extra Förderung vergibt, wenn jemand mit Migrationshintergrund die Regie macht. Was dann einfach heißen würde, dass es in einem Jahr 20 Produktionen in der Regie von jemandem gibt, der Migrationshintergrund hat. Also das würde wahrscheinlich schon ein bisschen was in der Wahrnehmung verändern, nämlich auch, dass Sie vielleicht viel eher in Kontakt kommen oder eben wissen, wer das jetzt eigentlich ist. Oder Sie würden einfach wesentlich mehr in unserer kulturellen Öffentlichkeit teilhaben, als Sie das jetzt haben. Und das, was jetzt für uns noch ein bisschen befremdlich ist, ist, dass das ein extra Programm brauchen würde, um wieder eben zu sagen, ja, wir müssen jetzt da was tun, und das hat wieder diesen paternalistischen Gestus, wir brauchen zuerst, müssen wir Geld in die Hand nehmen und dann müssen wir fragen und dann ausloben und so weiter. Aber es würde wahrscheinlich eine öffentliche Wahrnehmung verändern nach einem Jahr und man einfach ganz anders aufeinander zugehen können durch so ein Programm. Aber ich weiß nicht, wie halten Sie es denn mit solchen Quoten oder solchen Versuchen einer programmatischen Öffnung?
Also wir hatten also vielleicht zwei Sachen. Also das eine ist, es ist im Grunde eine gängige Erfahrung. Ich habe in Hamburg mal mit dem Intendanten eines großen Hamburger Theaters auf einer Bühne gestanden, der quasi dann auch, was auch schon fast Verzweiflung ist, ja, also dann mich auf der Bühne fragt, was er denn jetzt mal machen soll an seinem Theater in Sachen interkultureller Öffnung. Und er denkt, werde ich dafür bezahlt oder du? Ja, und gleichzeitig gibt es in Hamburg ungefähr 40 Initiativen, sozusagen interkulturelle Theaterprojekte, für die er sich offenbar noch nie interessiert hat. Sind die auch nicht alle gut? Ja, darüber kann kein Zweifel bestehen. Aber die Tatsache, dass er sozusagen auf einer Bühne sitzt und da offen zur Kenntnis gibt, dass er eigentlich irgendwen fragen muss, der von Theater überhaupt nichts versteht, was er denn jetzt mal machen soll, anstatt in der Stadt mal sozusagen sich umzugucken, was es denn da eigentlich schon gibt und sich mit den Leuten zu vernetzen, die das machen, erscheint mir geradezu widersinnig. Ich verstehe es auch nicht, also muss ich sagen. Manchmal gibt es die Initiativen auch nicht, aber in einer Stadt wie Hamburg gibt es die. Ja, also, und ich frage mich, warum sozusagen es so wenig Vernetzung gibt. Dann ist es so, dass in Deutschland sozusagen es einfach auch sehr viele soziokulturelle Zentren gibt, die in den letzten Jahren natürlich auch sehr stark so abgedrängt worden sind auf Sozialarbeit quasi, also sozusagen damit der Hochkulturbetrieb weiter funktionieren konnte, wie er immer funktioniert hat. Aber die soziokulturellen Zentren haben sich relativ früh auf sozusagen interkulturelle Prinzipien umgestellt. Die haben teilweise auch Beauftragte und so weiter. Also die haben die Arbeit zu einem nicht unbeträchtlichen Teil gemacht. Trotzdem findet auch da keine Vernetzung statt. Also in Nordrhein-Westfalen wurde kürzlich ein Topf ausgeschrieben für die großen Häuser für interkulturelle Öffnung, bekam 600.000 Euro. sind da ausgeschrieben worden, und das basiert aber nicht, also die soziokulturellen Zentren durften sich nicht bewerben dafür, ja, und am Ende werden die dafür abgestraft, dass sie es gemacht haben, und die großen Häuser werden dafür belohnt, dass sie es nicht gemacht haben. Und es wäre viel interessanter gewesen, sozusagen diesen Topf auf Vernetzung basieren zu lassen. Also zu sagen, okay, du musst mit einem soziokulturellen Zentrum zusammenarbeiten, weil die können dir das Know-how dafür zur Verfügung stellen, wie das möglicherweise weitergeht. Dann gab es ein Beispiel aus Belgien, über das wir bei der KUPF heute Nachmittag gesprochen haben, dass die belgische Regierung, und da kommen wir der Sache meiner Meinung nach mal durchaus näher, weil ich finde das eigentlich gut, die belgische Regierung hat irgendwann, also es gibt sozusagen offenbar eine Reihe von so kommunalen Kulturzentren in Belgien, und die belgische Regierung hat dann 3 Jahre lang Zeit gegeben, um sozusagen Leute mit Migrationshintergrund in die Führungsebene dieser Kulturzentren zu bringen. Ansonsten haben sie damit gedroht, in die Förderung zu sperren. Und ich finde das gut. Also es ist so, dass sozusagen Stuttgart sich kürzlich mal dazu entschlossen hat, alle Träger, die Gelder von der Stadt Stuttgart, von der Kommune Stuttgart beziehen, sind jetzt zu verpflichtet, Diversity Management zu machen. Ja, und das ist einfach sinnvoll. Ja, es muss einen bestimmten Druck geben, sozusagen in der Richtung was zu verändern. Jetzt weiß ich, Quote ist natürlich immer so ein Begriff, der schwer zu definieren ist. Irgendwie so, ich glaube, dass es sinnvoller wäre jetzt auch, also auch weil das in der öffentlichen Diskussion auch teilweise nicht leicht zu vermitteln ist, aber es sollte sozusagen sowas wie Zielvorgaben geben. Ja, also so eine Idee davon, was möchte ich denn in 10 Jahren erreichen in Bezug auf interkulturelle Öffnung. Ja, und das sollte aber auch irgendwo niedergelegt werden, und sagt man, okay, das ist das, was ich gerne erreichen möchte. Ich muss noch 10 Jahren begründen, warum ich das nicht erreicht habe. Also das ist und das ist einfach ein langer Prozess. Man kann sich auch kürzere Ziele setzen. Aber ein gewisser Druck scheint mir nicht falsch zu sein. Also weil das oft so ist, dass einfach, also es gibt eine gewisse Trägheit in den Institutionen, die sich zu ihrer Ehrenrettung sagen, alle mit vielen Zwängen leben. Ja? Also das ist jetzt nicht so, als ob die alle in Gold gebettet sind, sondern die eben auch, also viele strukturelle Zwänge haben, viele Zwänge, die in den Häusern selbst liegen. Viel zu viel Geld geht in die Häuser selbst. Also in Deutschland sind teilweise bis zu 80%, die in den, bei den Kultur, bei den Theatern zum Beispiel im Haus einfach sind. 20% für den künstlerischen Bereich. Total verrückt.
So, wir kommen jetzt in die letzte Runde der Fragen, Anmerkungen, Assoziationen. Ich darf Sie bitten und einfach noch jeden ermutigen, der gerne noch etwas beitragen möchte. Jetzt haben Sie noch Gelegenheit dazu.
Bitte. Also Sie haben zuletzt ein Stichwort erwähnt, Quote. Da ist mir natürlich dann Frauenquote eingefallen. Und wenn man dann noch eine Türkenquote oder eine in Österreich eine Albanerquote oder Rumänenquote einführt will, das wäre dann schon ein bisschen fragwürdig nach meinem eigenen empfinden. Aber ich wollte eigentlich etwas anderes fragen. Nehmen wir zum Beispiel griechische Kultur. Die gibt es seit vielen Tausenden von Jahren, viel länger als die sogenannte deutsche Kultur. Aber die Einwanderer, die zum Beispiel aus Griechenland nach Deutschland gekommen sind, waren natürlich nicht die Elite, die diese Hochkultur getragen haben, sondern die einfachen Leute, die wegen der Arbeit nach Deutschland gekommen sind. Und wenn wir deren Kinder nehmen, dann sind die mehr oder weniger durch eine deutsche Kulturschulung durchgegangen, vom Kindergarten bis zur Universität. Sie können sich sicher an ihre eigene Laufbahn erinnern. Und jetzt ist meine Frage, was können diese jungen Leute der zweiten Generation noch an Originalkultur? Sie haben ja selbst Ihre eigenen Probleme erwähnt, wie Sie gefragt wurden, wie das Klima in Griechenland war oder wie die alte griechische Kultur, wie Sie da als Experte genannt oder aufgefordert wurden. Was können Leute der zweiten Generation, die also sozusagen diese gesamte Schulung durchgemacht haben, noch an Eigenständigkeit einbringen? Das ist mein Problem.
Naja, also also ich glaube, dass sozusagen das Neugriechenland nur in sehr kontingenter Beziehung gestanden hat zum antiken Griechenland. Ja. Also das heißt die tausendjährige Geschichte. So sich natürlich auch, also sozusagen der, also kenne vielleicht die Generation der 30er Jahre, der Nobelpreise, die Pferdeelitis und so weiter, dass man ja auch immer sozusagen sehr geächtzt hat unter der Last der Statuen, die man sich selbst sozusagen aufgebürdet hatte, aber gleichzeitig nicht einlösen konnte in einem vergleichsweise armen Land. Der zweite Punkt ist, dass es nicht zutrifft, dass sozusagen die Leute, die aus Griechenland gekommen sind, nach Deutschland nur sozusagen als Gastarbeiter in Anführungszeichen gekommen sind, weil während der Junta-Zeit sehr viele Exilanten gekommen sind. Und ich erinnere daran, dass der griechische Ministerpräsident Kostas Simitis in Deutschland gewesen ist und dass sein Bruder der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung für sehr lange Zeit gewesen ist. Also auch da gibt es ein sehr durchmischtes Bild, ja, was die Einwanderung betrifft. Der dritte Punkt ist, die viele Kinder griechische Herkunft haben in Deutschland eben nicht das deutsche Bildungssystem durchlaufen, sondern die griechische Community hat bei den Bildungskämpfen in den 70er Jahren dafür optiert, quasi ein paralleles Schulsystem aufzubauen, sodass die meisten von denen auf griechische Schulen gegangen sind und damit irgendwie in der Lage sind, beide Sprachen relativ perfekt zu beherrschen. Und was man über die griechische Community sagen kann, ist, dass die extrem mobil ist. Also das heißt, dass die tatsächlich sehr oft zwischen Griechenland und Deutschland hin und her gehen, dass unklar ist, wo sie dann später einen Job finden werden, ob in Deutschland oder in Griechenland. Und dass sozusagen auch, also es gibt diese berühmten 400.000 Leute, 400.000 Griechen in der Bundesrepublik, also Griechen oder Leute griechischer Herkunft in der Bundesrepublik, die aber, also die Zahl klingt immer gleich und am Ende sind das sehr unterschiedliche Leute. Jetzt gibt es wieder eine Einwanderungswelle von jungen Griechen, die kommen, weil die Situation in Griechenland so ist, wie sie ist, und so weiter. Also, und ich glaube, dass der Punkt gar nicht ist, also was können die, was sozusagen diese Gruppe, wie so viele andere, leisten könnte für die Redefinition eines Kulturbegriffs, ist, den transnational aufzuladen. Also was sie einem erzählen können, ist etwas darüber, dass sozusagen ihre Praxis ohnehin schon eine ist, die mobil ist, ja, die über Ländergrenzen hinweg steht, die zweisprachig ist, die was versteht von sozusagen dem Alltagsleben in Griechenland als auch von dem Alltagsleben in Deutschland, die Einflüsse hat aus dem, was in Griechenland an Kultur produziert wird oder in Deutschland an Kultur produziert wird. Und da wird's interessant, finde ich. Also das ist der Punkt, den ich und mit dem man jetzt auch überall konfrontiert ist, weil man einfach nicht mehr davon ausgehen kann, dass sozusagen irgendwie die Nation so eine Art Container ist, sondern dass einfach also die transnationalen Beziehungen bestehen bleiben und das eigentlich interessant ist und viel Potenzial bietet. Ja. Also auch jetzt bei den Leuten türkischer Herkunft. Ich meine, wenn also Istanbul ist nicht nur eine wirtschaftlich boomende Stadt, sondern auch eine kulturell boomende Stadt. Ja. Also irgendwie so, und das, also was könnte ich mir denn alles einkaufen über die Beziehungen, die da schon gelegt sind sozusagen. Ne? Also das ist eigentlich was nicht ausgenutzt wird, dieses Potenzial.
Also das heißt, dass sich die Grenzen einfach aufweichen.
Ja.
Die sind immer transparenter und durchlässiger wird.
Die sind, also natürlich sind die Grenzen physisch manchmal überhaupt nicht durchlässig, aber die sind, aber natürlich haben die meisten Leute einfach eine Praxis, die dazu führt, dass sie auch einen Teil ihres Alltagslebens noch in einem anderen Land haben oder dass sie übers Internet einfach permanent kommunizieren in einem möglicherweise diasporischen, aber auch nationalen, also oder transnationalen Rahmen. Und das muss ich einfach mal in Betracht ziehen. Ja? Also das ist einfach nicht mehr so, also wenn ich dieses Gekrähe dann höre, ihr müsst alle Deutsch lernen und das ist, ich bin auch dafür, dass alle Deutsch lernen, nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber dieses sozusagen Deutsch, ja, also so ob Einsprachigkeit die Krönung der Schöpfung wäre, dann halte ich das eben für vollkommen falsch und an den Realitäten vorbei.
Danke. Das ist der.
Dann haben wir hier noch eine letzte Wortmeldung und dann müssen wir zu einem vorläufigen Schluss kommen.
Mir haben zwei Beispiele sehr gut gefallen. Ich bin Lehrerin und das erste war, dass Sie gesagt haben, die Normalität ist jetzt schon, dass wir einen hohen Prozentsatz an nicht-deutschen Schülern haben. Also das hat sich in meiner Schule auch so abgespielt. Ich arbeite in einer berufsbildenden höheren Schule und meistens vor 10 Jahren hat es vielleicht 20% migrantische Schüler gegeben und jetzt gibt es 100% Klassen und da stimme ich Ihnen voll zu, dass wir uns überlegen, ja, wie, das ist die Regel jetzt, ja, wie gehen wir damit um? Das sind alles schon Schüler, die das geschafft haben, die keine Probleme mit der deutschen Sprache haben. Aber es hat sich von selber erledigt, sozusagen. Und das zweite Beispiel war jetzt zum Schluss, dass Sie gesagt haben, die Jugend, also diese Generation, lebt zwischen diesen Nationen und holen das Beste heraus. Ich kann das wirklich nur bestätigen, so läuft es in Österreich auch. Ich habe Maturanten, die nach dem Schulabschluss nach Istanbul gehen und dort hervorragende Deutsch, Französisch, Englisch, Türkisch Kenntnisse haben und viel eher einen gut bezahlten Job kriegen als bei uns in Österreich. Mhm. Und es ist immer noch so ein Klischee in den Köpfen der Menschen, so wie Sie es auch gesagt haben, sie müssen jetzt mal gut Deutsch lernen und dann können sie Karriere machen. Mhm. Das findet nicht mehr statt. Ja. Ich glaube, das gibt es in sehr vielen Bereichen, dass die Menschen sich zwischen den Nationen ihre Vorteile sehen und es ist natürlich eine Bereicherung, dass sie sowohl dass sie mehrere Sprachen unterwegs sind und ich bestärke auch die Schüler, dass sie ihre Muttersprache nicht vernachlässigen, denn sie wissen ja nicht, wo sie dann einmal landen und wo sie letztlich sich niederlassen und auch einen Job finden. Also ich habe sehr viele Beispiele, die ich kann das nur bestätigen, dass das bei uns auch so ist.
Ja, ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort für einen intensiven Abend. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Perspektiven, für Ihr gelebtes Wissen um Interkultur, um Migration. Ich denke mir, dass wir alle heute viel, viel noch einmal vertieft haben, vielleicht jetzt auch noch mal dazugelernt haben, neue Assoziationen bilden konnten. Bleiben Sie noch ein bisschen, tauschen Sie sich aus über Ihren postmigrantischen oder migrantischen Hintergrund, vernetzen Sie sich miteinander, trinken Sie noch ein Glas Wein. Ich darf Sie jetzt noch auf die nächsten zwei Veranstaltungen hinweisen. Die nächste am kommenden Montag, 19. März. Was blieb vom arabischen Frühling? Zwischen dem Fluch der Religionen und der Rohstoffe. Zu Gast hier ist Karin Kneißl, Juristin und Expertin für Völkerrecht. Und am Donnerstag, den 22. März, gibt es eine Sonderveranstaltung sozusagen um eine Uhrzeit, die eher untypisch ist für den Kepler Salon. Auch wieder Donnerstag, aber am Abend um 19.30 Uhr. Kepler Salon Extra. Hier ist Berlin, das ist eine Lesung und eine Buchpräsentation. Zu Gast sind zwei Autoren. Der eine, den spreche ich jetzt sicher falsch aus, vielleicht ist er hier und kann mich korrigieren, aber man schreibt ihn J.M., 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 Stimm und Tim Moore. Das sind die beiden Autoren, die hier zu Gast sind. Und ein letzter Hinweis von meiner Seite, es gibt einen Freundesverein, einen Freundeskreis des Kepler Salons. Sie finden diese Folder, die liegen auf und wenn Sie gerne ein Freund dieser Initiative sein wollen, worüber wir uns sehr freuen, dann füllen Sie das doch bitte aus und lassen es hier. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Konzentration, Ihren Input, Ihr Engagement und ich wünsche Ihnen einen erholsamen Abend nach einem langen Tag und Ihnen auch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Kommen.